Freude am Herrn ist unsere Stärke, Amen. Ja, freut ihr euch? Freut ihr euch? Okay, bin ich etwas beruhigt. So, ich habe die letzten beiden Male über die Liebe Gottes gesprochen. Und ich werde da wieder drüber reden. Und ich wiederhole mich gerne mit der provokativen Aussage, wenn dich das langweilt, dann hast du die Dimension der Herausforderung noch nicht verstanden. Ich möchte euch das zeigen. Ich brauche mal zwei Freiwillige oder drei. Einer wird jemand Böses sein und jemand anderes was Gutes und jemand anderes ein Kind. Okay? Das ist ganz kurz, das ist nicht peinlich. Ich möchte nur, dass die Leute euch angucken können. Okay? Okay? So, du bist mal das Kind. Ja, und möchtest du bist dann gut, du bist Gott. Und Philipp,
das ist okay.
Der hat damit überhaupt nichts zu tun, aber der symbolisiert jetzt einfach mal die Position des Teufels. Okay? Ja? Das hat mit dem nichts zu tun. Genau? Amen, Bruder.
Amen.
Okay, also, wir haben ein Kind, wir haben ein Geschöpf Gottes, ja, und wir haben in dieser Welt zwei Systeme, ja, das System Gottes und das System des Teufels. Richtig? Das ist das, was wir glauben, oder? Ja, so. Und jetzt muss sich das Geschöpf entscheiden und sieht beide Realitäten, ja, und wir wissen ganz klar, dass die Identität des Teufels nach den Worten der Bibel ist, er kommt, um zu rauben, der Dieb, um zu stehlen und um zu töten. Ne? So, das ist also nicht gut da, richtig? Oder doch? Ja, deine Sichtweise, nicht meine. Also, ja, da ist also die Welt. Und hier ist Gott. Und wir wissen, Gott ist die Liebe. Ja? Und wir müssen uns entscheiden, wo wollen wir hin, wo wollen wir Teil sein. Und das Geschöpf Gottes steht jetzt hier und guckt auf den Teufel, ja, und sagt, nee, zum Teufel will ich nicht. Komm mal zu Gott und geh zu Gott. Ja. Aber sie guckt auf den Teufel und sagt, nein, wenn ich dahin gehe, dann werde ich beklaut und gequält und getötet. Ja. So, und wenn sie dabei bleibt, bei dieser Perspektive, dann ist diese Perspektive total schwach. Ja? Weil Gott nämlich hier steht und sagt, ich habe sie geschaffen, um sie zu lieben und um sie zu ehren und sie zu beschützen, dass es ihr gut geht und so weiter und so fort. Ja? So, bevor ihr euch hinsetzt, Markus ist hier, den habe ich gesehen. Der hat mich mal mit einem tierisch guten Satz gesegnet. Ja, den habe ich mir voll gemerkt. Und Markus hat gesagt, es soll nicht deine Motivation sein, irgendwo von weg zu gehen, sondern es soll dein Antrieb sein, irgendwo hin zu wollen. Ja? Wenn jetzt ihr Antrieb ist, nicht in die Hölle zu wollen und nicht mit dem Teufel Gemeinschaft zu haben, dann ist es, das ist eine Motivation. Ja? Aber es soll nicht die endgültige Motivation sein, sondern es soll die Motivation sein, dass sie versteht, wie gut Gott ist, dass sie bei ihm sein will, weil sie versteht und weiß, dass Gott sie liebt und gute Absichten für sie hat. Ja? Wenn sie hier immer bei Gott bleibt, dann ist sie bei Gott. Ja? Aber wenn ihre Ausrichtung weiterhin ist, das ist, weil der Teufel ist so schlecht und der macht mich fertig und bei dem will ich nicht sein und so weiter, dann, da fehlt was. Ja, wir müssen nicht von irgendetwas weg wollen, sondern wir müssen irgendwo hin wollen. Dankeschön. Ja, darum geht es. Ja, es geht nicht nur darum, so eben knapp der Hölle zu entkommen. Ja, das ist eine ganz, ganz wichtige Motivation. Aber dabei sollst du nicht stehen bleiben, sondern wir wünschen uns, die Güte Gottes, die Liebe Gottes zu verstehen und dies als Triebfeder zu haben, zu Gott hinkommen zu wollen. In der ersten Predigt habe ich darüber versucht zu sprechen, dass Gottes Liebe nicht so ist wie unsere menschliche Liebe. Okay? Gott liebt dich und liebte dich, als du noch Sünder warst. Ja, da gab es gar nichts Liebenswertes an dir und diese Liebe, sie verändert sich nicht, nachdem du wiedergeboren wurdest. Er liebt dich weiterhin, einfach weil er dich liebt. Die zweite Predigt hatte als Ziel, dass wir erkennen, dass wir die Liebe Gottes brauchen. Ja? Dass wir verstehen, ey, ich brauche, Herr, deine Liebe. Ich brauche deine Liebe. Wer hat sich in der letzten Woche mal Zeit genommen und hat zu Gott gesagt, Herr, ich brauche deine Liebe? Jemand? Wenn das niemand gemacht hat, ja, dann war die Predigt Käse. Ja, lasst mich nicht hängen. Ja, aber wir müssen das verstehen, ja, und sagen, Herr, ich brauche deine Liebe. Ja, ich brauche die. Ja, ich brauche die in allen Bereichen meines Lebens. Ich brauche deine Liebe, dass du kommst und mich liebst. Wir haben darüber gesprochen, was ist unsere gute Nachricht. Unsere gute Nachricht ist, dass Gott dich liebt. Ja, unsere gute Nachricht ist nicht, wenn du dich nicht bekehrst, kommst du in die Hölle. Ja, das ist richtig. Aber unsere gute Nachricht ist, Gott liebt dich. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen geborenen Sohn gab. Seine Motivation war, ist und wird immer Liebe sein, wie wir das auch in einem der Lieder gerne singen. So, jetzt finde ich diese Liebe. Ja, ich verstehe, Jesus ist für mich am Kreuz gestorben und ich bekehre mich. Ja, ich kehre um, ich gebe mein Leben Jesus und dann gehen wir in Wirklichkeit zwei Schritte. Ja, uns wird auf der ersten Stelle, an erster Stelle wird uns vergeben. Gott ließ seinen Sohn sterben am Kreuz, damit du Vergebung empfängst. Ja, warum? Weil du Vergebung brauchst. Ja? Und das ist ein Riesenproblem heute gesellschaftlich, dass Menschen überhaupt kein Verständnis dafür haben, dass sie für irgendetwas Vergebung brauchen. Ja? Ne, passt schon. Ne, passt nicht. Eines Tages wirst du vor Gott stehen. Und unser Christsein, unsere Bekehrung, sie hat einen zweiten großen Punkt. Der erste ist Vergebung und der zweite heißt Adoption. Ja? Wenn du dich bekehrst, dann wird dir nicht nur vergeben, sondern du wirst adoptiert in die Familie Gottes hinein. Wiederholung ist die Mutter des Lernens. Na, kennt ihr den Spruch? Deshalb, rechts und links neben dir sitzen deine Brüder und deine Schwestern, wenn sie Jesus Christus angenommen haben. Ja? Die sind auch adoptiert worden, genau so wie du. 1. Petrus 2, Verse 9 und 10. Sagt uns etwas über diese Adoption aus. Wir gehören jetzt zu einer Familie, über die die Bibel Folgendes sagt. Ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk, ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden, die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Nächste bitte. Früher wart ihr nicht Gottes Volk, jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher wusstet ihr nichts von seinem Erbarmen, jetzt hat er euch sein Erbarmen erwiesen. Ja, und wenn wir diese Bibelverse uns genau anschauen, dann können wir drei gemeinsame Kennzeichen finden, die uns alle in der Familie Gottes verbinden. Ja, du hast sonst Menschen um dich herum in der Gemeinde, mit denen würdest du nie Zeit verbringen, weil die einfach nicht deine Wellenlänge sind. Ja, du würdest sie nicht treffen, weil du keinen Kontakt zu ihnen hättest auf normale Art und Weise. Ja, also wir müssen herausfinden, was sind die drei Elemente in diesen Versen, wo wir sagen, hey, die verbinden uns als Familie Gottes alle. Ja, es ist nicht nur so, hey Bruder, hey Schwester, hey. Ja, sondern das basiert auf etwas. Und der erste Punkt unserer gemeinsamen Identität ist, also der Gemeinsamkeit ist unsere Identität, ob du willst oder nicht, in Vers 9. Da steht, wir sind das erwählte Volk, wir sind die königliche Priesterschaft, wir sind eine heilige Nation, ein Volk, das ihm gehört. Ja, das gilt für alle, die mit Jesus unterwegs sind. Das hast du nicht irgendwie ein Vorrecht oder das gilt nur für dich, weil du der Einzige bist, der das versteht. Ja, sondern es ist ein geistliches Faktum und die Menschen, die zu Gottes Volk gehören, sie sind erwählt, königliche Priesterschaft, heilige Nation, Volk, das ihm gehört. Jeder deiner Geschwister hat diese Identität. Ob dir das gefällt oder nicht. Ja? Jeder, der hier sitzt, hat diese Identität. Der zweite gemeinsame Punkt, der uns verbindet, ist, wir haben alle eine gemeinsame Erfahrung, Vers 10. Früher wusstet ihr nichts von seinem Erbarmen, jetzt hat er euch sein Erbarmen erwiesen. Der Punkt, der uns verbindet, ist, jedes Kind Gottes hat das Erbarmen Gottes erlebt. Und nicht nur erlebt, sondern gebraucht. Du brauchtest in deinem Leben das Erbarmen Gottes, genauso wie jeder andere, der hier sitzt. Niemand unter uns ist in die Familie Gottes hineingeboren worden, ja? Sondern wir sind alle adoptiert worden. Alle. Du warst kein Kind von Gott. Du bist durch Jesu Vergebung in diese Familie hinein adoptiert worden. Du hast sein Erbarmen erlebt. Wir haben alle andere Bekehrungsgeschichten, wir haben alle andere Herkunftsgeschichten, aber uns allen wurde vergeben und wir sind alle adoptiert worden. Alle. Ja? Und das bedeutet, dass du keinerlei Möglichkeiten hast, dich irgendwie besser zu empfinden als dein Bruder oder deine Schwester. Wir sind alle adoptiert. Du hast dich nicht für diese Familie qualifiziert. Nie. Du bist adoptiert. Genauso wie dein Bruder. Und es gibt dir keinerlei Position und keinerlei Recht und keine Möglichkeit, irgendwie von oben auf deinen Bruder herabzuschauen. Der dritte Punkt, der uns verbindet, ist, Wir haben einen gemeinsamen Auftrag als Familie. Vers 9 zurück, bitte. Ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Wir alle haben die gleiche Identität, Gottes große Taten zu verkünden. Das ist Teil von deiner Identität. Diesen Auftrag hat jeder von uns. Nicht nur irgendwelche Leute, die dafür bezahlt werden oder Leute, die sich dazu berufen fühlen, sondern alle. Wir sind dazu berufen. Wir haben einen ganz klaren Auftrag. Wir haben eine gemeinsame Identität und sind dazu berufen, Gottes Reich und seine Liebe unter uns als Familie wiederzuspiegeln. Okay? Letzte Woche haben wir probiert zu erkennen, wie sehr wir die Liebe Gottes brauchen. Warum? Weil die Bibel sagt, dass wir als Christen an der Liebe untereinander erkannt werden sollen. Du sollst nicht daran erkannt werden, dass auf deinem Auto ein Fisch ist. Ja? Gab mal einen Aufkleber, der stand drauf, leider passt zu meinem Fahrstil kein christlicher Aufkleber. Den fand ich auch gut, aber daran sollen wir nicht erkannt werden. Wir sollen nicht daran erkannt werden, dass wir am lautesten immer Jesus schreien oder am lautesten Halleluja. Ja, sondern wir sollen an der Liebe untereinander erkannt werden. Ja? Du sollst auch nicht daran erkannt werden, dass du derjenige bist, der irgendwie am lautesten seine Heiligkeit präsentiert. Ja, Gott hat gesagt. Das soll uns alles nicht beeindrucken. Das beeindruckt auch niemanden von draußen. Sondern was beeindruckt, ist die Liebe Gottes. Und wir haben als Familie den Auftrag, dass die Liebe Gottes unter uns sichtbar wird. Deshalb lass uns nochmal was über diese Liebe Gottes lesen. 1. Korinther 13, die Verse 4 bis 8a sind sehr herausfordernd. Okay? Ich ermutige dich, diese Verse mal zu Hause zu lesen während der Woche und die auf dich wirken zu lassen. Ja? Würden sagen, da kannst du mal drüber meditieren. Ja? Die sind hart. Da steht, Paulus redet über die Charakteristika der Liebe. Er sagt, Liebe ist geduldig, Liebe ist freundlich, sie kennt keinen Neid, sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet. 5. Sie verhält sich nicht taktlos. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie verliert nicht die Beherrschung. Sie trägt keinem etwas nach. Sie, ne, die Liebe, freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie. In jeder Lage glaubt sie. Immer hofft sie, allem hält sie stand. Und dann nur Teil A, die Liebe vergeht niemals. Das ist Gottes Liebe. Und daran sollen wir erkannt werden. Wie werden wir daran erkannt? Dass du hier vorne stehst und diesen Bibeltext laut vorliest. Also ich bin aus dem Schneider. Ja, aber du hast diese Möglichkeit, die nicht vorzulesen, sondern du musst es widerspiegeln in deinem Leben. Ja, und ich natürlich auch. Und ich möchte mich konzentrieren auf Vers 5. steht, die Liebe verhält sich nicht taktlos. Die Liebe sucht nicht den eigenen Vorteil. Die Liebe sucht nicht den eigenen Vorteil. Wenn du mit der unterwegs bist, mit der Idee, mit dem Bewusstsein, dass du ein Knecht von Gott bist, ja, dass du ein Diener bist von ihm, dann glaube ich, wird dich dieser Bibelvers herausfordern. Ja? Weil ein Knecht, er sucht immer den Auftrag seines Herrn zu erfüllen, ne? Und mit dem alles richtig zu machen, damit sein Herr mit ihm zufrieden ist. Aber Liebe, sie sucht nicht das eigene. Also Gott sucht in seiner Beziehung, in unserer Beziehung, sucht er nichts in mir für sich. Ja, steht da? Ich sage euch das Gegenteil. Wenn es meiner Frau schlecht geht, ja, und ich versuche meiner Frau zu dienen und ihr zu helfen, ja, damit es mir dadurch besser geht, ja, weil wenn es ihr schlecht geht, geht es mir auch schlecht. Ne? Wenn meine Motivation ist, ihr zu helfen, damit es mir anschließend besser geht, das ist keine Liebe. Ne? Das ist irgendwie schön eingekleideter Egoismus. Aber das ist nicht Liebe. Weil Liebe sucht nicht das eigene. Ja? Sondern Gott, er sucht nicht das eigene in der Beziehung zu dir, sondern er sucht das Beste für dich. Ich habe damals sehr gekämpft, als ich aus Brasilien nach Deutschland gezogen bin. Ich wollte nicht nach Deutschland. Ich habe mich so richtig von Gott misshandelt gefühlt. So richtig. Ich dachte aber, Herr, ich will hier nicht hin. Ja, und du sagst doch, du suchst nicht das eigene. Was suchst du denn in mir, dass ich hier hinziehen soll? Konnte das nicht verstehen. Aber die Bibel sagt, die Liebe, sie sucht nicht das eigene. Gott hat in meinem Umzug nach Deutschland für sich nichts gesucht. Wenn Gott dich irgendwo hinführt, dann sucht er nichts für sich, er sucht es für dich. Wenn Gott dir einen Auftrag gibt, Dinge zu tun, sucht er nichts für sich, er sucht für dich. Warum? Weil Liebe so funktioniert, sagt 1. Korinther. Und ich glaube, da haben wir Schwierigkeiten, manchmal uns einzuklinken. Ja? Ist Gott tatsächlich so gut, dass er nichts für sich sucht in mir? Sucht immer das Beste für dich. Kannst du das nachvollziehen? In deinem Herzen? Wir bejahen ganz viele Dinge in unserem Kopf, aber unser Herz sagt, nee, das ist nicht so. Sucht Gott immer das Beste für dich? Wir haben viele Geschwister aus anderen Ländern unter uns. Als Gott dich nach Deutschland gebracht hat, hat er da das Beste für dich gesucht? Leute, es gibt Dinge in unserem Leben, die sind schwierig. Migration ist nicht einfach. Migration ist schwierig. Und schaffen wir das, zu sagen, ja, Gott, du liebst mich und deshalb bin ich hier, weil du das Beste für mich suchst und es ist das Beste, jetzt hier zu sein? Leute, das ist schwierig, emotional. Und da müssen wir die Liebe Gottes erleben, wir müssen die spüren. und sagen, ja, Herr, ich verstehe bestimmte Dinge nicht, aber ich glaube, dass du das Beste für mich suchst und ich vertraue darauf. Und je mehr wir diese Liebe Gottes tatsächlich erleben, ja, und wir sollen Gott erleben, wir sollen nicht nur über Gott reden, sondern wir sollen eine Beziehung zu ihm haben. Ja, je mehr wir seine Liebe erleben, desto mehr werden wir seine Liebe auch verstehen. So, und jetzt kommt der Clou. Wenn Liebe nicht das eigene sucht, dann kann ja diese Liebe bei dir auch nicht stehen bleiben. Weil sonst würdest du ja wieder das eigene für dich suchen da drin. Verstehst du? Jetzt das Problem? Wenn der Fluss in einem See endet, dann ist da kein Abfluss mehr. Ne? Dann dient alles Wasser, was kommt, für die Füllung und Speisung dieses Sees. Ja? Aber die Liebe sagt, sie sucht nicht das eigene, sie sucht nicht die Bildung eines Sees. Sie will da nicht stehen bleiben, sondern sie will weiterfließen. Ja? Und die Menschen um uns herum, sie sollen die Liebe Gottes sehen in uns und sie sollen die auch erleben. Also muss das ja irgendwie weiterfließen. Die Liebe Gottes, sie will in uns Reaktionen hervorrufen. Ja, die Liebe Gottes, sie existiert nicht, damit nur du dich gut fühlst. Ja, das ist ein Ziel, aber das ist nur Punkt B auf der Straße, die dann zu C und D und E und F führt. Ja, aber wenn du die Liebe Gottes nicht erlebst, kannst du sie nicht weitergeben. Es geht nicht. Du kannst nichts weitergeben, was du vorher nicht empfangen hast. Geht nicht. Ja, deshalb reden wir immer wieder darüber. Ja, aber die Liebe Gottes, sie möchte dich zu einer Reaktion führen. Es gibt da für mich zwei große Gebiete. Das erste Gebiet ist, wovon ich euch drei Punkte nennen werde, die Liebe Gottes in uns soll uns zu einer Reaktion führen Gott gegenüber. Ja? Also du sollst nicht diese Reaktion zeigen, um geliebt zu werden, sondern weil du geliebt wirst, sollst du diese Reaktion zeigen. Das ist ein Unterschied. Ja? Du sollst nicht zu Gott gehen wollen, weil du Angst hast vor dem Teufel, sondern du sollst zu Gott gehen wollen, weil du verstehst, dass er dich liebt. Und das bringt in uns Reaktionen hervor, nach dem Wort Gottes. Johannes 14, Vers 15. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Ja, das ist eine Reaktion. Der Liebe Gottes, der erliebten, der erlebten Liebe Gottes. Und da steht, wenn ihr mich liebt, und wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat, werdet ihr meine Gebote halten. Und was wäre andersrum? Andersrum wäre, wenn ihr meine Gebote haltet, dann liebe ich euch. Ja? Falsch. Die Bibel sagt, wir werden zuerst geliebt und dann werden wir seine Gebote halten. Ja? Gottes Liebe, sie bewegt uns zur Heiligung. Da Gottes Liebe, sie berührt uns und sie ermutigt uns und sie führt uns dazu, dass wir nicht mehr sündigen wollen. Ja, das ist ein innerer Antrieb. Ein innerer Antrieb, er bringt dich zu Veränderung, nicht ein äußerer. Ja, ich kann zu meinen Kindern als Vater 500 Mal sagen, tu das nicht und dann tun die das auch nicht. Ja? Aber tun die das auch nicht, wenn ich nicht da bin? Ja? Tust du bestimmte Dinge nicht, wenn du dich nicht beobachtet fühlst? Und die Antwort ist nein. Wir tun Dinge, die wir eigentlich nicht tun sollen, in dem Moment, in dem wir uns nicht beobachtet fühlen. Ja? Aber die Herausforderung ist, dass Gott sagt, ich will dir keine externe Beobachterposition bei dir haben, sondern ich möchte in deinem Inneren wirken, dass eine Veränderung von innen aus dir herauskommt. Und das wird bewirkt durch Liebe. Wenn ihr mich liebt, und ich wiederhole mich, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat, weil er uns immer liebt, deshalb sind wir in der Lage zu lieben, dann werden wir seine Gebote halten. Ja? Heiligung und Veränderung ist ein Antrieb, der aus der erfahrenen Liebe Gottes herauskommt. Ja? Je mehr ich meine Frau liebe, je weniger möchte ich ihr wehtun. Ja? Je mehr ich Gott liebe, desto weniger möchte ich ihn traurig machen. Erst Johannes 3, Vers 6. Erst Johannes 3, Vers 6. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen noch erkannt. Ja, also es geht jetzt gar nicht darum, dass wenn du dich bekehrst, dass du nie wieder sündigen wirst, okay? Also es ist jetzt, davon redet Johannes nicht. Ja? Sondern es geht um ein grundsätzliches Konzept. Ja? Sagt, wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Und jetzt, wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen noch erkannt. Umkehrschluss. Je mehr du Gott siehst und je mehr du Gott erkennst, desto weniger wirst du sündigen. Ja? Das erledigen wir mit dem Hammer. Aber wenn du keinen Hammer hast, dann geht das gerade nicht. Ja, so, wir kommen zurück. Zuerst Johannes 3, Vers 6, bitte. Wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen noch erkannt. Stell dir mal die Frage, ob du vielleicht weiterhin sündigst, weil du Gott nicht gesehen hast und ihn nicht kennst. Ja, und dieser Gott sagt, ich bin die Liebe. Ja, tu das nicht, tu das nicht, tu das nicht. Ja, das ist richtig, aber es bringt dich nicht unbedingt weiter. Sondern die Bibel sagt, was dich weiterbringt, ist, dass du Gott sehen sollst und ihn erkennen sollst. Weil wenn du sündigst, hat das bisher nicht wirklich stattgefunden. Ja? Also es geht darum, dass wir als Familie Gottes einen Lebensstil entwickeln und unser Lebensstil verändert wird, dadurch, dass ich Gott mehr sehe und ihn mehr erkenne. Nicht dadurch, dass der Pastor dir die Leviten liest. Ja, manchmal ist das auch wichtig, Menschen mal die Wahrheit zu sagen. Das ist auch eine Form der Liebe. Aber wichtig, Gott liebt dich nicht, weil du ihn kennst und weil du ihn siehst, sondern Gott liebt dich, weil er dich liebt. Ja, und die Erkenntnis und das Sehen soll eine Konsequenz sein aus seiner Liebe. Römer 12, Vers 1. Noch eine Reaktion von dir auf die Liebe Gottes. Nicht eine Reaktion von dir, um geliebt zu werden. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Ne? Das Erbarmen Gottes ist unsere Identität als Familie Gottes. Haben wir alle erlebt. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt. Eine Reaktion auf das wirklich erlebte Erbarmen ist, dass du bereit bist, dein ganzes Leben Gott hinzugeben. Und wenn du nicht dazu bereit bist, könnte das vielleicht damit zusammenhängen, dass du das Erbarmen Gottes nicht wirklich erlebt hast. Ja? So, und Erbarmen, das hat auch was mit Gefühl zu tun. Ja? Und wieder kannst du sagen, ja, ich habe das alles verstanden, was du sagst. In deinem Kopf. Aber die Frage ist, was sagt dir dein Herz dazu? Das ist für uns eine Riesenherausforderung, weil wir bejahen Dinge mit unserem Kopf, aber wir leben andere Dinge, die irgendwie in uns so vorprogrammiert zu sein scheinen oder das Leben in uns geprägt hat. Ja? Und du kannst sagen in deinem Kopf, ja, Gott hat sich meiner erbarmt. Aber die Frage ist, spürst du dieses Erbarmen? Weil das, was du spürst in deinem Herzen, das sind die Entscheidungsmomente, die führen dich dazu, Dinge zu tun oder nicht zu tun. Ja, nicht dein Kopf. Ja. So, und dieses Erbarmen, es soll dich dazu führen, dass du dich Gott hingibst als lebendiges Opfer. Das hat was mit Prioritäten zu tun, das hat was mit Lebensgestaltung zu tun, aber das soll unsere Antwort an Gott sein auf seine erfahrene Liebe hin. Der zweite große Bereich ist, den ich heute ansprechen möchte, Gottes erfahrene Liebe in dir, die ja bei dir nicht stehen bleibt und du anfängst, deinen eigenen Lebenssee damit zu füllen, weil es geht ja in Liebe nicht um dich, sondern Liebe sucht ja das vom Gegenüber. Also bewirkt dies auch innerhalb der geistlichen Familie und den Menschen außerhalb dieser Familie gegenüber Reaktionen. Johannes 13, die Verse 14 bis 15. Wenn nun ich, der Herr und der Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Es geht darum, dass die Liebe Gottes in uns eine Reaktion des Dienens hervorruft. Ja? Wenn du merkst, dass Gott dich liebt, dann soll diese Liebe durch dich hindurchfließen zu deinem Nächsten. Und die Reaktion, wie es stattfindet, die Art und Weise ist, dass die Bibel sagt, Jesus, er war der größte Diener von allen und wir sind dazu berufen, unserem Nächsten zu dienen. Ja? Geht nicht darum, dass du dem die Füße wäschst. Ja? Soweit können wir abstrahieren, okay? Soweit können wir abstrakt denken. Ja? Sondern was uns die Geschichte, diese Verse vermitteln, ist, dass Gott uns dazu beruft, unserem Nächsten zu dienen. Und dazu bist du aus dir heraus nicht immer bereit. Manchmal ja, aber manchmal nicht. Und in diesen manchmal Nicht-Momenten brauchst du die Liebe Gottes, die liebt, einfach weil sie liebt und nichts Gutes in der Situation sieht, die die Liebe dazu motiviert, dorthin zu gehen. Du bist dazu berufen, auf die Liebe Gottes zu dir zu reagieren und deinem Nächsten zu dienen. 2. Korinther 5, Vers 20. Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Ja, wir haben vorher gelesen, unsere Identität ist, dass wir einen gemeinsamen Auftrag bekommen als Familie Gottes. Ja? Zu dieser Familie gehörst du, weil Gott dich liebt. Und diese Liebe sollen wir weiter fließen lassen an andere Menschen und sagen, hey, lass dich versöhnen mit Gott. Lass dich versöhnen mit Gott. Lass dich bitte versöhnen mit Gott. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Lass dich versöhnen mit Gott. Ja? Lass dich versöhnen mit Gott. Das ist die Motivationsschiene. Okay? Lass dich versöhnen mit Gott. Ja, du kommst sonst in die Hölle, das ist richtig. Aber Gott sagt, lass dich versöhnen mit mir. Ich liebe dich. Gott liebt dich. Lass dich versöhnen mit ihm. Er hat alles zur Verfügung gestellt. Wir sollen Zeugnis geben über das, was Gott für uns getan hat, dass Gott uns mit ihm versöhnt hat. Und als letztes Philipper 4, die Verse 4 und 5. Freut euch, was auch immer geschieht. Das ist auch sehr herausfordernd. Freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Ja? Und noch einmal sage ich, freut euch. Vers 5, seid freundlich im Umgang mit allen Menschen. Ihr wisst ja, dass das Kommen des Herrn nahe bevorsteht. Ich glaube, wir leben in Zeiten, wo wir so mehr und mehr die Idee haben, das könnte tatsächlich sein, dass Jesus bald wiederkommt. Ne? Also, ihr wisst ja, dass das Kommen des Herrn nahe bevorsteht. Ne? Paulus hatte damals ja schon eine ganz starke Erwartung, dass Jesus bald wiederkommen würde. Vers 4 nochmal bitte. Wir sollen uns freuen. Ja, warum sollst du dich freuen? Hey, weil Gott dich liebt. Das soll deine Freude sein. Weil Gott dich liebt und aus dieser Liebe heraus dich erlöst hat. Weil es gibt eine ganze Menge Lebensumstände, da wollen wir uns nicht drüber freuen. Ja? Aber auf vielen Lebensumständen steht auch nicht der Absender Gott drauf. Ja? Und wenn ich dir ein Paket schicke, dann brauchst du dich nicht bei Hans-Jörg zu bedanken. Ja? Sondern nur, wo Gott draufsteht, dafür sollst du dich bei ihm bedanken. Ja? Aber die Bibel sagt Gott Dank in allen Dingen, aber nicht für alle Dinge. So. Freut euch, was auch immer geschieht. Freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Hey, du sollst die Beziehung zu Gott feiern. Ja, du sollst es feiern und dich darüber freuen, dass du mit Gott verbunden bist, dass du ein Kind Gottes bist. Darüber sollst du dich freuen. Ja, die Freude an deiner Errettung soll deine Stärke sein. Freust du dich darüber, ein Kind Gottes zu sein, oder war das der Anfang von aller Knechtschaft? Tu dies nicht, tu das nicht, du sollst das nicht tun und wehe. Ja? Ich habe früher ein Kinderlied gesungen. Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Denn der Vater in dem Himmel schaut herab auf dich. Drum pass auf, kleines Auge, was du siehst. Ja, wir sollen aufpassen, was unser Auge sieht, aber die Motivation dahinter ist, soll nicht die sein. Ja? Sondern die Bibel sagt, wir sollen uns freuen daran, dass wir Kinder Gottes geworden sind. Und dann muss es da noch einen Grund geben, sich zu freuen. Und wenn du diesen Grund bisher noch nicht entdeckt hast und immer noch beim Vater stehst und dich darüber freust, dass du nicht zur anderen Seite gehörst, dann fehlt da was. Und dieses müssen wir entdecken als Kinder Gottes in den letzten Tagen, Vers 5. Und die Reaktion soll sein, Vers 5, seid freundlich im Umgang mit allen Menschen. Liebt alle Menschen. Liebt alle Menschen, total einfach. Auch für mich als Pastor. Ich liebe alle Menschen. Nein, ich tue es nicht. Nee, leider nicht. Das wäre ein echter Gamechanger. Aber ich tue es nicht. Deshalb muss ich mich danach ausstrecken und sagen, Herr, hilf mir mit deiner Liebe, dass ich in der Lage bin, den anderen Menschen gegenüber freundlich zu sein und sie zu lieben. Ja? Neulich habe ich im Straßenverkehr wieder einen echten Anfall gekriegt. Ja? Ich war alleine im Auto, keine Zeugen. Ja? Und kurz danach habe ich gesagt, boah, Herr, ey, boah, war das wieder primitiv, Herr. Da war das wieder blöd, so unerlöst. Ja? Ja, finde ich toll, dass ihr über mich lacht. Gehört dazu. Deshalb erzähle ich das. Ja, danke. Ja? Aber wir sind dazu berufen, freundlich zu sein. Das wirst du nicht hinkriegen, sondern es wird nur eine Reaktion auf die erlebte Liebe Gottes sein. Wir sollen auf die Liebe Gottes, die wir erfahren haben, Freude ausstrahlen. Freude und Frieden. Tun wir das? Dass da, wo du bist, da merken die Menschen, boah, da ist so viel Freude, da ist so viel Frieden. Oder sind wir als Christen irgendwie so komische, mürrische Leute, die hier über die Erde laufen, bis der Herr uns zu sich holt? Und womit fängt alles an? Dass wir verstehen, dass die Agape-Liebe Gottes uns einfach liebt. Dass Gottes Liebe anders ist als unsere Liebe. Das ist der Anfang. Und wenn wir den Anfang nicht haben, werden wir nicht das Ende haben. Es geht nicht. Ja? Wenn du jeden Kilometer 3 Zentimeter nach rechts abweichst, weil du von vorne herein falsch läufst, wirst du nie das Ziel erreichen. Und wenn es nur 3 Zentimeter sind auf 1 Kilometer, du wirst nicht ans Ziel kommen. Wir müssen als Kinder Gottes die Quelle neu entdecken. Wir müssen das entdecken. Wir müssen das entdecken. Leute, wir gehen in Zeiten rein, wo wir Dinge erleben werden, die uns dazu bringen wollen, vom Glauben abzufallen. Ja? Die Bibel redet davon, dass große Verführer auftreten werden. Die werden dir alles Mögliche erzählen. Ja? Hey, du wirst Lebensumstände erleben, wo du denkst, boah, Gott. Ja, aber was dich beim Herrn halten soll, ist, dass er dich liebt. Die Liebe Gottes dein Herz bewahrt in Christus Jesus. Und wir müssen diese Liebe Gottes erleben, damit wir in schwierigen Umständen in der Lage sind, Dinge weiterzugeben, wiederzuspiegeln und an der Liebe untereinander erkannt zu werden. Sonst klappt es nicht. Ja, wirst du errettet werden? Ja, du wirst auf jeden Fall errettet werden. Darüber reden wir nicht. Aber die Frage ist, sind wir in der Lage, die Familie Gottes abzubilden, um andere Menschen Jesus Christus zu zeigen? Ich bitte dich darum, nimm dir Zeit. Und wenn du diese Zeit, diese Woche, dir ein paar Minuten nimmst, um weder Gott voll zu labern, sondern einfach mal in der Ruhe vor Gott zu sitzen und zu spüren und zu erleben, was in deinem Herzen überhaupt vor sich geht, dann lies dazu bitte 1. Korinther 13, die Verse 4 bis 8, wo geschrieben steht, wie Liebe ist. Ja, und ich kann dir eins heute sagen, das hätte ich dir vor 10 Jahren nicht gesagt. Ja, ich bin damals frustriert durch den Wald gelaufen, habe meine Gebetsrunde gezogen und habe gesagt, Herr, ich hatte so einen tollen Dienst in Brasilien, was soll ich denn jetzt hier für dich machen? Und Gott sagte zu mir, also mein Gefühl war, dass Gott zu mir sagte, nichts. Was soll ich jetzt hier für dich machen? Nichts. Und das hat mich total geärgert. Ja, was soll das denn, Herr? Ich habe so viel für dich tun können in Brasilien und es war echt, irgendwie hat man dann ja auch seine Idealisierungstendenzen und das war total super und jetzt hier? Ja, ich habe am Anfang 700 Euro brutto verdient bei meinem ersten Arbeitsvertrag. Das war nicht toll. Ja. Ich habe gesagt, Herr, was soll ich jetzt hier für dich tun? Und Gott sagte, nichts. Warum? Weil es nicht unsere Identität ist. Und Gott wollte mich lehren, dass das nicht meine Identität ist, für ihn, ihm zu dienen. Das ist nicht meine Identität, das ist die Konsequenz aus der erfahrenen Liebe. Und heute kann ich sagen, ja, ich weiß, Gott hat immer das Beste für mich gesucht. Ja, weil er mich liebt. Er hat immer das Beste gesucht für mich, in allem. Als er mich nach Brasilien geschickt hat als Missionar oder als er mich eingeladen hat und die Türen aufgemacht hat, dahin zu gehen, hat er das getan, weil das für mich wichtig war. Ja, ich habe da auch gedient. Aber Gott hat für mich das Beste gesucht. Und er hat gesagt, das Beste für dich ist, hat er mir ja nicht so gesagt. Aber das Beste war, dass ich in die andere Kultur gehe, um etwas anderes für mich kennenzulernen. Das war das Beste. Und heute kann ich sagen, Gott hat es immer gut gemeint mit mir. Und er hat nie versucht, mich auszuquetschen für sein Reich. Das stimmt einfach nicht. Er hat es immer gut gemeint mit mir. Er hat es auch immer gut gemeint mit mir, als er mich dann die Möglichkeit gab, in Wesel Pastor zu werden. Das war für mich das Beste. Ich weiß nicht, ob das für euch das Beste war. Aber für mich war es das Beste. Ja? Weil ich Gott da wirklich begegnet bin. In anderen Dimensionen, in denen ich Gott vorher nicht begegnet wäre. Ja, Gott, er liebt dich. Er sucht das Beste für dich. Aber dafür müssen wir uns Gott nahen, damit er überhaupt etwas in unserem Leben bewegen kann. Du musst dir Zeit nehmen, Gott zu suchen. Ja, das wertvollste Gut, was du hast, ist Zeit. Und wir verschwenden unsere Zeit mit so vielen Dingen. Ja? Und ich habe manchmal die Idee, dass genau dann, wenn ich meine Zeit nicht Gott widmen soll, dann habe ich voll die Strähne bei meinem Lieblingscomputerspiel. Ja? So, dann mache ich einen Level nach dem anderen. Ja, und dann denke ich, ey, das kann doch nicht sein, dass der Teufel mich hier gewinnen lässt, damit ich keine Zeit mit Gott verbringe. Ja, so, wenn ich dann klarere Gedanken habe, nachdem ich Bonus und so alles abgezogen habe. Ja, macht ja keiner von euch sonst, nur ich. Amen, sagte die Gemeinde. Preis dem Herrn. Ja, du musst dir Zeit nehmen für Gott. Ohne Zeit wirst du ihn nicht kennenlernen, es geht nicht. Geht nicht. Ohne sein Wort zu studieren, wirst du ihn nicht kennen. Oder nur anders. Wir brauchen das Wort. Aber dafür musst du das lesen. Das kostet dich Zeit. Oder hör das Wort, aber es kostet dich trotzdem Zeit. Investiere deine Zeit in Gott als eine Reaktion auf seine Liebe, die du erlebt hast. Leute, lasst uns Gott suchen, wie nie zuvor. Wir kommen in schwierige Zeiten rein. Da brauchst du Rückhalt. Und diesen Rückhalt gibt dir die Liebe Gottes, die du erlebst und vorher erlebt hast. Gib dir nicht deine moralisch hochstehende Art. Gib dir keine guten Vorsätze. Das funktioniert alles nicht. Vater, wir danken dir dafür heute Morgen, Herr, dass du uns zuerst geliebt hast. Herr, wir strecken uns als deine Kinder echt nach deiner Liebe aus, Vater, und sagen, wir brauchen so sehr deine Liebe. Herr, ich brauche deine Liebe, Vater. Ich kann aus mir heraus keine Reaktion zeigen, Herr, weder dir gegenüber noch meinen Mitmenschen gegenüber. Und ich will das auch nicht mehr. Herr, ich will mich nicht aufreiben in meinen religiösen Übungen. Ich will das nicht. Ich will Leben erleben. Ich will dein Leben im Überfluss erfahren. Herr, wir als Gemeinde wollen dein Leben im Überfluss erfahren und es kommt aus deiner erfahrenen Liebe, Herr. Und wie dein Wort sagt, Herr, deine Liebe Gottes, sie ist in unser Herzen ausgegossen und wir bitten dich darum, Herr, dass du das unter uns erneuerst, Herr. Und ich segne dich im Namen Jesu heute Morgen mit dieser Realität der Liebe Gottes, dass sie ausgegossen wurde in dein Herz durch Christus Jesus. Ich segne dich damit, dass du diese Liebe Gottes spürst und dass diese Liebe Gottes dich dazu motiviert, eine Reaktion zu zeigen, denn er hat uns zuerst geliebt. Wir danken dir dafür, Herr, dass wir dich nicht beeindrucken müssen mit irgendwelcher Liebe. Du brauchst unsere Liebe nicht, um komplett zu sein. Du brauchst es nicht. Aber wir brauchen dich und deine Liebe, Herr. Und wir möchten dich bitten, Herr, dass dies hier ein Ort wird, Vater, an dem Menschen, andere Menschen lieben, weil du uns zuerst geliebt hast. Dass hier ein Ort ist, Vater, an dem Menschen geehrt werden und geliebt werden, Herr, und so dich, Jesus, erfahren können und sich von dir erretten lassen, Herr. Wir wünschen uns, Herr, dass deine Liebe uns so sehr berührt, Herr, dass wir tiefes Interesse daran entwickeln, heilig zu werden von dir, deine Gebote zu halten, Herr. Nicht, weil wir dadurch geliebt werden, sondern als Antwort auf deine Liebe, Herr. Aber dafür müssen wir deine Liebe erfahren, Herr. Gieße du neu deine Liebe aus an diesem Ort. Gieße du deine Liebe aus in unseren Häusern. Gieße du deine Liebe und deinen Frieden aus an den Orten, an denen wir sind. Herr, wir wollen erleben, Herr, dass Liebe nicht das eigene sucht und dass wir geliebt werden und dadurch auch das Beste für unser Gegenüber suchen können, ohne etwas zurücknehmen zu müssen für uns. Herr, befreie uns von Egoismus, Vater. Befreie uns von egoistischer Liebe, die andere Menschen aussaugt. Befreie uns davon. Erfülle uns, Geist Gottes, mit der Liebe des Vaters. Komm, Heiliger Geist, über uns. Amen.